Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir sprechen heute über eine Maßnahme, die das Risiko von Greenwashing letztlich verringern soll. Wer nachhaltig investieren will, der muss sich ja an irgendwas auch orientieren können. Und um die Nachhaltigkeit einschätzen zu können, sollte für Orientierung die Sustainable Finance Disclosure Regulation sorgen in der EU, die SFDR. Das klappt bislang okayisch, aber Marktteilnehmer sehen da Luft nach oben und es läuft derzeit deswegen eine Überarbeitung. Was die bringen soll und wie sie aussehen könnte, darüber spreche ich heute mit Theresa Nabel. Sie ist Co-Head des Zentrums für Sustainable Finance bei der Finanzaufsicht BaFin. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, vielen Dank für Ihr Interesse.
Frau Nabel, die SFDR klingt ein bisschen sperrig. Das ist eine europäische Verordnung. Man möchte damit die ESG-Offenlegungen im Finanzwesen standardisieren. Und die Europäische Kommission hat zu einer Review dieser Verordnung gerade aufgerufen. Das heißt, bis Ende Mai konnte da Feedback abgegeben werden. Im vierten Quartal will die Kommission sich dann nochmal über dieses Feedback drüber beugen und sich mit dem Thema nochmal näher befassen. SFDR ist vielleicht nicht der Begriff, unter dem man es kennt. Ich glaube, die meisten kennen es unter Artikel 8, Artikel 9. Das ist so das, was man damit assoziiert. Das wurde ja dann schnell übersetzt in hellgrüner Fonds, dunkelgrüner Fonds im Markt. Deswegen wäre meine erste Frage, hat denn dieses Clustern in der SFDR, wie wir sie bislang kennen, dieses Ziel aus Ihrer Sicht erreicht, die Transparenz wirklich zu steigern? Ist das gelungen bislang?
Also grundsätzlich, wir nennen es tatsächlich auch SFDR oder die EU-Offenlegungsverordnung, also einfach einmal für die Begrifflichkeiten, wie wir sie verwenden. Und die SFDR war ein wichtiger erster Schritt, weil jetzt mit der SFDR müssen Informationen offengelegt werden, weshalb ein Produkt als nachhaltig beworben wird. Muss dargelegt werden, was ist das Nachhaltigkeitsziel oder welche ökologischen Quoten werden erfüllt in ökologische Aktivitäten. Was wir allerdings auch festgestellt haben in den letzten Jahren, dass das sehr, sehr, sehr viele Informationen sind und die teilweise nicht aussagekräftig sind. Und deshalb sind die AnlegerInnen teilweise verwirrt und das hilft eben nicht für eine gute Orientierung. Und da kommt das, was Sie gerade angesprochen haben mit Artikel 8 und Artikel 9 noch hinzu, dass das eben als Label verwendet wird. Dabei ist Artikel 8 und Artikel 9 keine Definition von Ambitionsniveaus an Nachhaltigkeit, sondern das sind verschiedene Transparenzstufen, da die SFDR wirklich eine reine Offenlegungsverordnung ist.
Das wurde letztlich, kann man sagen, so ein bisschen wahrscheinlich umgedeutet, ne? Weil manche hat man den Eindruck, prangen es obendrauf, als wäre es quasi ein Marketing-Label, um zu sagen, schaut her, wir sind jetzt grün, aber so war es eigentlich nicht gedacht, ne?
Genau, es zeigt einfach nur verschiedene, also je nachhaltiger ich ein Produkt quasi nenne, desto mehr muss ich dann offenlegen. Das ist die Idee dabei. Aber es gibt keine Mindestkriterien, ab wann ich ein Produkt als nachhaltig bezeichnen darf, sondern das legt der Finanzmarktteilnehmer selbst fest.
Hat es in dem Punkt vielleicht die Anleger auch verwirrt? Weil ich glaube, die Wahrnehmung war vermutlich dann doch eher, ich habe einen grünen Fonds, es steht Artikel 8 drauf.
Auf jeden Fall erst recht dadurch, dass es eben eine EU-Verordnung ist, auf die man dann auch vertraut. Und wenn dann da Artikel 8 SFDR, also EU-Verordnung, draufsteht, dann wird davon ausgegangen, dass darin Mindestkriterien enthalten sind. Das ist auf jeden Fall häufig die Erwartungshaltung. Das ist aber eben nicht der Fall, sondern es ist eine Offenlegung. Das heißt, es ist ein Mindestmaß an Informationen da.
Jetzt haben ja verschiedene Marktteilnehmer sich auch beteiligt an diesem Review-Prozess, haben ja unter anderem auch diesen Kritikpunkt gebracht. Die BaFin hat auch eine Stellungnahme abgegeben, zusammen mit den Behörden in Österreich und in den Niederlanden. Und sie haben ja auch durchaus diesen Punkt kritisiert und haben sich mit der Neugestaltung ja auch befasst und haben da neue Kategorien ins Spiel gebracht für beispielsweise nachhaltige Produkte und Transformationsprodukte. Was wäre denn aus Ihrer Sicht der Wunsch? Wie könnte man aus Ihrem Empfinden die SFDR so gestalten, dass sie dieses Ziel, ich bapp ein Label drauf und es wird völlig falsch verstanden, was ja letztlich dann Greenwashing wäre, dass man da noch ein bisschen vielleicht schärfer kommuniziert?
Genau, also was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass da ein Bedürfnis da ist nach Labeling. Das bedeutet, dass wir wirklich stark dafür plädieren, dass ein Kategoriesystem eingeführt wird, dass dieses Kategoriesystem aber nicht den aktuellen Markt einfach widerspiegelt und quasi das bisherige Labeling in ein regulatorisches Regime überführt, sondern dass die zukünftigen Produktkategorien wirklich mit klaren Kriterien unterlegt sind. Und Sie haben es schon angesprochen, also dann ist die Nachhaltigkeitskategorie und die Transformationskategorie sind so in Diskussion und die unterstützen wir auch. Es wird noch eine dritte Kategorie aktuell diskutiert und die hätte ein deutlich niedrigeres Ambitionsniveau und soll eventuell eben auch dafür dienen, die aktuellen sogenannten Artikel 8 Produkte in das neue Regime zu überführen.
Das ist diese ESG-Kollektion, ne? Was
ganz
man,
genau,
falls,
ganz genau.
Falls, hat's der ein oder andere schon mal gehört. Erklären Sie mal kurz, was hat es denn damit auf sich?
Das soll eben eher ein bisschen fortführen, wie die SFDR aktuell gestaltet ist. Das bedeutet, dass dann der Finanzmarktteilnehmer selbst festlegt, welche Mindestschwellen oder Mindestkriterien er erfüllt und kann dann eben in die ESG-Collection-Kategorie. Und das sehen wir eben als kritisch an, weil es ja genau das ist, was aktuell nicht funktioniert. Und deshalb haben wir uns eben mit Niederlande und Österreich zusammengetan, um einmal ganz deutlich der Kommission zu machen, das finden wir sehr, sehr schwierig. Sollte so eine Kategorie eingeführt werden, dann sagen wir, dann sollte das auch deutlich transportiert werden, dass es ein niedrigeres Ambitionsniveau hat. Beispielsweise in sehr, sehr deutlichen Beschränkungen bei der Namensgebung eines nachhaltigen Finanzprodukts oder auch bei dem Marketing und beim Vertrieb.
Das heißt, ich sollte dann idealerweise da nicht irgendwie Impact oder Sustainability oder so auf so ein Produkt schreiben, was in dieser Collection-Kategorie ist.
Genau, das wären unsere Wünsche oder unsere Vorstellungen wie das zukünftige System. Ja.
Was ja unterstützen, sind diese Kategorien nachhaltige Produkte und Transformationsprodukte. Was wären denn dann sozusagen die Punkte, die man oder die Kriterien, die man mitbringen muss, um in das eine oder in das andere da einsortiert zu werden? Das ist wahrscheinlich jetzt eine Antwort, die könnte auch 3 Stunden dauern. Versuchen Sie es mal knapp.
Es ist auf jeden Fall eine super Frage, weil das auch etwas ist, womit wir uns, was ein Problem ist, was wir in den letzten Jahren auch festgestellt haben. Wir haben aktuell keine Definition von Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich problematisch, wenn wir dann überprüfen sollen, ob ein Finanzprodukt denn nachhaltig ist, wenn es das denn behauptet. Und das ist für uns als Aufsichtsbehörde so, als sollen wir Falschparken ahnden. Aber es ist gar nicht klar, wo überhaupt geparkt werden darf. Das heißt, wir brauchen wirklich eine Definition hierfür. Gleichzeitig kann ich Ihnen nicht die Antwort selbst geben, weil wir eben keine Umweltbehörde sind. Also wir brauchen eine Definition, das ist ganz, ganz klar. Wir brauchen klare Kriterien. Welche genau das sind, das ist wirklich eine ausufernde Diskussion, an der wir uns ganz schwer auch nur beteiligen können, weil wir eben keine Umweltbehörde sind.
Das heißt, Sie müssen im Prinzip da auf die Guidance warten und schauen dann, wie Sie es runterbrechen und übersetzen in Ihr Themengebiet.
Genau.
Das Problem haben Sie ja offenbar nicht alleine, sondern das scheint ja in anderen europäischen Behörden auch aufgetaucht zu sein, wenn Sie sich auch mit Österreich und den Niederlanden abstimmen. Wie kommt man denn da auch zusammen? Sie haben jetzt mit diesen beiden Häusern kooperiert. Wie gestaltet sich das und wie schaut man dann auch, mit wem man sich da zusammentut, wer vielleicht nochmal eine andere Meinung mit reinbringt?
Also das hat jetzt viele Seiten. Wir sind, ich bin ja im Zentrum Sustainable Finance in der BaFin und da ist eben unsere Aufgabe, hausweit zu koordinieren. Das heißt, die verschiedenen Finanzsektoren oder Aufsicht der verschiedenen Finanzsektoren schon mal an einen Tisch zu bringen und da eine hausweite Positionierung zu den verschiedenen Themen abzustimmen. Also da haben wir schon mal, wo wir verschiedene Meinungen einholen. Und das Gleiche machen wir auch beispielsweise im Aufsichtsdialog mit unseren beaufsichtigten Unternehmen, dass wir auch deren Meinungen einholen, aber auch mit NGOs oder anderen Stakeholdern. Und wir hatten beispielsweise im Mai diesen Jahres eine Sustainable Finance Konferenz als BaFin veranstaltet, wo wir auch mit den ganz verschiedenen Stakeholdern in Kontakt gekommen sind, in Austausch gekommen sind und die ganzen Themen diskutiert haben, die aktuell im Raum stehen. Und das geht dann noch weiter auch auf europäische Ebene. Da haben wir dann eben auch eine Arbeitsgruppe aus allen 3 europäischen Aufsichtsbehörden, wo wir eben auch Mitglied sind. Und da tauschen wir uns eben auch mit den ganzen unterschiedlichen Aufsichtsbehörden aus.
Wie eng sind Sie denn innerhalb der Community beieinander? Oder ist es wirklich so, dass Sie sagen, da gibt es ein Meinungsbild von bis?
Also die grundsätzliche Ausrichtung ist sehr ähnlich. Wir sagen alle, es braucht eine Überarbeitung. Ganz, ganz viele sagen eben auch, es braucht Produktkategorien. Und ganz, ganz viele sagen eben auch, wir brauchen klare Kriterien. Also da sind wir uns relativ einig. Wenn es dann eben um die Detailarbeit geht, sagen wir diese dritte Kategorie ESG Collection, da gibt es dann Abweichungen oder was ist denn dann tatsächlich nachhaltig oder so. Da äußern wir uns dann eben nicht, aber da gibt es auf jeden Fall auch schon Stimmen, die in unterschiedliche Richtungen gehen.
Soll es denn künftig so sein, dass es europaweit einheitlich ist oder könnte es theoretisch sein, die BaFin sagt ESG Collection, schauen wir unter diesem Aspekt drauf und der Kollege in Frankreich sagt vielleicht, ja, wir sehen das ein bisschen anders?
Also wir sehen das auf jeden Fall als großen, guten Schritt, dass es eine EU-weite Verordnung ist und es sollte auch harmonisiert für die ganze EU gelten. Also da sollte es nicht unterschiedliche Herangehensweisen geben, auch weil wir ein Level Playing Field brauchen.
Was ich noch ganz spannend finde, es gibt ja auch eine Kategorie Transformationsprodukte, die im Gespräch ist. Es gab ja auch an der bestehenden SFDR häufig Kritik, dass dieser dieser Transitionsaspekt etwas zu kurz komme aus Sicht einiger Marktteilnehmer. Man kann es ja auch innerhalb von diesen Offenlegungsverordnungen durchaus einbauen, aber es wird, glaube ich, oft nicht so wahrgenommen, beziehungsweise viele sagen auch, sie fühlen sich da als Unternehmen in der Transition vielleicht auch gar nicht so gesehen. Wie könnte man das stärker hervorheben? Wie würde das künftig dann aussehen beispielsweise?
Also die aktuelle SFDR macht tatsächlich keine speziellen Regelungen für Transition, da sie eine Offenlegungsverordnung ist. Und deshalb ist aber auch in der aktuellen SFDR total möglich, ein Transitionsprodukt anzubieten. Also ich als Anbieter könnte einfach sagen, ich habe hier ein Transitionsprodukt und dann erkläre ich mit meiner Offenlegung, warum ich das als Transitionsprodukt erachte. In der aktuellen SFDR ist es also möglich, aber um das viel, viel mehr zu unterstützen, bräuchten wir Produktkategorien und dann eben eine, die wirklich für Transition, für Transformation ausgelegt ist. Und da auch wieder mit ganz klaren Kriterien, weil insbesondere bei der Transformation das schwierig ist zu definieren und dann wirklich aufgepasst werden muss, dass man nicht außersehen wieder ins Greenwashing abrutscht.
Jetzt hat ja die Kommission gesagt, sie will im vierten Quartal sich mal diese Eingaben anschauen, das alles erstmal sortieren. Dann muss ja auch noch sehr viel definiert werden von was ist eigentlich überhaupt Nachhaltigkeit bis hin zu wie können Produktkategorien aussehen, welche Kriterien legen wir an etc. Wenn wir mal ganz grob auf die Zeitachse schauen, was glauben Sie denn, wie lange würde es dauern, bis man eine neue SFDA, wie immer sie denn aussehen möchte, vorliegen hat?
Das ist grundsätzlich auf jeden Fall ein Blick in die Glaskugel, weil man nie genau weiß, wie die Prozesse in der EU laufen. Aber so als grobe Indikation, es ist eben für Ende des Jahres angekündigt, dass die EU-Kommission einen Vorschlag vorlegt. Und danach fangen die Verhandlungen an zwischen Europäischem Parlament und dem Rat der EU. Und das ist wirklich schwer abzuschätzen, wie lange das dauert. Und selbst wenn das dann passiert ist, kommt ganz sicher auch noch eine Umsetzungsfrist. Also bis die Finanzmarktteilnehmer tatsächlich eine neue SFDR umsetzen müssen, geht noch ein bisschen Zeit ins Land. Und so lange wollen wir auch ganz deutlich dem Markt mitgeben, nutzen Sie die SFDR auch so, wie sie jetzt ist. Weil auch jetzt ist es nicht verboten, gute Offenlegung zu machen. Also die aktuelle SFDR kann genutzt werden. Und es soll nicht der Fall eintreten, dass wir sozusagen sagen, wir wollen eine Wand streichen, wir warten aber, bis der Pinsel genormt ist. Sondern wir können einfach jetzt die aktuelle SFDR gut nutzen.
Viele Asset Manager haben ja auch ihre Produkte, ihre Prozesse ausgerichtet auf die SFDR. Das heißt aber, da müsste ich künftig dann gegebenenfalls auch Anpassungen vornehmen, wenn ich jetzt nicht mehr Artikel 8 bin, sondern vielleicht in der Kategorie Transformationsprodukt beispielsweise. Wie aufwendig wäre das denn und wo stellen Sie sich als Aufsicht dann auch drauf ein? Das ist ja wahrscheinlich eine Phase von großer Unsicherheit, großem vielleicht auch Chaos, Wirbel. Worauf stellen Sie sich ein?
Also ich denke, egal was kommt, das wird ein recht großer Implementierungsaufwand werden. Und das ist, glaube ich, auch für den Markt, auch für uns, für die Aufsicht, ist das natürlich nochmal ein großes Aufseufzen, weil jetzt schon viel Bewegung drin war. Aber da wir sehen, dass die aktuelle SFDR nicht gut funktioniert, ist es eben wichtig, die jetzt einmal gut aufzusetzen. Und dann muss einfach einmal nochmal ein bisschen Implementierungsaufwand betrieben werden, damit es dann wirklich gut funktioniert. Und uns ist eben wichtig, wenn jetzt dieser Aufwand getrieben wird, dass es sich dann auch lohnt. Also, dass man wirklich jetzt diese Produktkategorien einführt und einmal diesen nochmal großen Schritt geht, damit es dann aber auch wirklich gut ist. Und um das zu unterstützen, sind wir auch sehr, sehr, sehr dafür, dass ein Consumer-Testing von den neuen Produktkategorien durchgeführt wird, damit das System im Vorhinein einmal geprüft wird und ausprobiert wird, damit es dann im Nachhinein funktioniert und wir nicht dann bald wieder die Notwendigkeit für ein Review sehen würden.
Das heißt, man würde im Prinzip Marktteilnehmer, Menschen, potenzielle Investoren von der Straße ohne besondere Vorbildung mal hinsetzen und ihnen das erklären und gucken, ob sie so verstehen, wie man denkt, dass sie es verstehen sollten.
Genau, oder eben auch abfragen, welche Erwartungshaltungen sie verbinden mit bestimmten Namen beispielsweise von nachhaltigen Finanzprodukten. Also wir als BaFin, wir machen jetzt gerade so ein Consumer Testing für Deutschland, also auf dem deutschen Markt und wollen damit eben auch den SFDR-Review nochmal unterstützen. Wir sagen aber auch, es wäre super, wenn sowas auf europäischer Ebene passieren würde.
Das war ja wahrscheinlich bei dem aktuellen auch so ein bisschen das Problem, ne? Da sind wir wieder bei Artikel 8, Artikel 9. Und ich denke, ich habe was super, super Grünes gekauft. Dabei habe ich nur was vielleicht gekauft, was sehr viel Informationen gibt.
Auf jeden Fall. Und gleichzeitig muss man sagen, da war ein Zeitfenster, wo sehr viel Energie reingeflossen ist, um eben die grüne Transformation oder die Transformation generell zu fördern. Und das wurde in der EU genutzt und dadurch ist die SFDR entstanden. Also es war ein kleines Zeitfenster, das wurde genutzt. Es war aber dadurch auch relativ schnell mit heißer Nadel gestrickt. Und jetzt kann man eben diesen ersten guten Schritt noch weiter verbessern.
Hat man den Investor vielleicht auch ein bisschen überfordert oder auch zu viel erwartet, was sozusagen das Einholen, das Bewerten von Informationen angeht? Es ist ja auch nicht ganz trivial, das zu verstehen, wenn wir mal ehrlich sind.
Genau, also ich denke, da kommen zwei Faktoren zusammen. Einmal sind es wirklich viele Informationen, die sehr schwer sind zu verstehen, und das ist auch einfach nicht erfahrungswert, dass ein Konsument die AGBs zum Beispiel liest. Also das ist ähnlich. Je mehr Informationen, das heißt nicht, dass desto mehr auch gelesen wird. Und andererseits sind die Informationen, die gegeben werden, auch nicht unbedingt so aussagekräftig, dass dann auch der Anleger, die Anlegerin damit ausreichend anfangen kann und tatsächlich das auch gut einschätzen kann.
Das heißt ein Stück weit auch die Aufgabe, das so aufzusetzen und zu übersetzen, dass es etwas massenkompatibler vielleicht auch wird oder etwas einfacher zugänglich.
Genau, also wenn wir Produktkategorien haben und die mit klaren Kriterien unterstützt sind, wo dann der Anleger weiß, hier sind Kriterien eingehalten, dann kann er sich ausschließlich am Namen oder noch an ein paar KPIs oder Ähnlichem orientieren, aber er muss nicht mehr das Produkt komplett von Anfang bis Ende verstehen.
Wie groß sehen Sie denn die Chance, dass es wirklich so kommt, dass man Kriterien hat, konkrete Produktkategorien, wo ich dann im Prinzip so ein bisschen Tick-the-Box-mäßig mich dran orientieren kann und sagen kann, wenn es in der Kategorie ist, hat es das gemacht. Für wie aussichtsreich halten Sie das? Sie sagten ja schon, die Aufsichtskollegen in den anderen Ländern sehen es ähnlich. Ist es konsensfähig?
Also die Kommission hatte auch schon Ende 2023 eine Konsultation durchgeführt. Und da war auch das Ergebnis, dass wirklich eine breite Mehrheit ein Produktkategoriensystem unterstützt. Was jetzt die Kommission tatsächlich daraus macht, das sehen wir dann Ende des Jahres.
Und die Asset Manager beispielsweise, die ihre Produkte dann ja in eine solche Kategorie eingliedern müssen, respektive so aufsetzen, dass man denkt, da passen sie rein. Haben Sie den Eindruck, die sind offen, oder ist es für die vielleicht mit Artikel 8, Artikel 9 manchmal ganz kommod?
Also die Unternehmen, mit denen wir uns austauschen, die sehen auch alle dieses Bedürfnis nach einem wirklich regulatorischen Produktkategoriesystem. Und das bedeutet dann natürlich auch wieder erneuten Implementierungsaufwand. Das ist richtig, aber die sehen diesen Nachbesserungsbedarf. Ich denke, da ist auch eine breite Unterstützung da.
Was wäre denn Ihr Wunsch, wenn Sie sich was wünschen dürften von einer neu ausgerichteten SFDA? Was sollte sie beinhalten und was würde Ihnen ganz persönlich die Arbeit erleichtern?
Für uns als Aufsichtsbehörde ist es super wichtig, dass wir eine Definition von Nachhaltigkeit haben und eine Definition von Transformation, um das auch zu unterstützen. Also dass zukünftig Produktkategorien kommen, eine Transformationskategorie, eine Nachhaltigkeitskategorie, bei denen klar definiert ist, welche Mindestkriterien sie erfüllen müssen, welche Mindestschwellen sie einhalten und was eben unter nachhaltig zu verstehen ist.
Wie lange haben Sie gebraucht, um den Konsens innerhalb der BaFin herzustellen?
Das ist tatsächlich schwer zu beantworten, weil wir im regelmäßigen Austausch sind. Da gab es keinen Punkt A, wo wir angefangen haben. Es gab dann einen Punkt B, an dem wir tatsächlich zu Ende waren, weil wir ja das auch veröffentlicht haben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass der Prozess jetzt einen ganz bestimmten Zeitraum in Anspruch genommen hätte.
Das heißt, wir warten jetzt sozusagen auf den Punkt B der Kommission, wo sie diesen Vorschlag vorlegt, und der geht dann noch einmal in die Runde.
Genau, da werden wir auch dabei sein. Also da werden auch die ESAs konsultiert, was sie davon halten. Da werden wir auch vom BMF eingebunden als Regulator, was unsere Erfahrungswerte sind, die wir da einbringen können. Also da werden wir auf jeden Fall weiterhin mit im Boot sein.
Und wir wagen mal die These, dass uns auch im Jahr 2026 das Thema noch ein bisschen begleiten wird.
Davon gehe ich stark aus und hoffentlich dann aber ein bisschen konkreter, weil dann der Vorschlag der Kommission auf dem Tisch liegt.
Bin ich sehr gespannt, was da drin steht und was davon dann auch wirklich in die Umsetzung kommt. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal einen Überblick, was die wesentlichen Kritikpunkte sind und wie man sie vielleicht auch angehen könnte, um da etwas mehr Transparenz reinzubringen und die Verwirrung etwas zu verringern. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns da mal durch den regulatorischen Dschungel gelotst haben. Das war Theresa Nabel, die Co-Head des Zentrums Sustainable Finance bei der BaFin. Vielen Dank für den Besuch im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir schauen natürlich auch dieses Mal darauf, was die Branche sonst noch beschäftigt. Dafür ist wieder mein Kollege Wolf Brandes bei mir im Studio. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, wir schauen einmal in die Start-up-Szene. Da gibt es in Berlin das Start-up Ostrom. Das hat sich frisches Geld besorgt in einer Series B-Funding-Serie. Rund 20 Millionen Euro sind zusammengekommen. Was genau, wer es nicht kennt, macht denn dieses Unternehmen?
Ostrom bietet Ökostrom, also Strom aus Wind oder Sonne, und dazu eine App, mit der Kunden alles rund um ihren Strom regeln können. In der App sieht man den eigenen Verbrauch in Echtzeit, kann den Tarif verwalten und gezielt Strom sparen. Wer ein E-Auto, eine Wärmepumpe oder eine Solaranlage hat, kann das mit der App verbinden. Das ist besonders praktisch, weil alles an einem Ort gesteuert wird, ohne Papierkram, also digital.
Und wofür soll jetzt dieses frisch eingesammelte Geld genutzt werden?
Urstrom hat frisches Geld von Investoren bekommen, um weiter zu wachsen, vor allem in Deutschland. Das größte Investment kam vom niederländischen Energiekonzern Eneco. Mit 20 Millionen Euro will Urstrom vor allem mehr Smart Meter, also digitale Stromzähler, einbauen lassen. Die helfen den Haushalten, den Stromverbrauch genau zu messen und besser zu steuern. Damit wird der Stromverbrauch transparenter und oft auch günstiger.
Ja, und letztlich ist das ja dann auch die Voraussetzung dafür, dass sich eine solche App überhaupt sinnhaft einsetzen kann. Wie verbreitet sind denn solche Smart Meter in Deutschland schon?
Noch ziemlich selten. Etwa 5% der Haushalte in Deutschland haben so einen modernen Stromzähler. In Ländern wie Schweden oder Italien sind es fast alle. Mit einem neuen Gesetz können Verbraucher seit 2024 einen Smart Meter einbauen lassen und der Anbieter muss das dann auch innerhalb von 4 Monaten erledigen. Urstrom will genau da ansetzen und helfen, dass diese Technik schneller bei den Menschen ankommt.
Wir wechseln mal vom Start-up in den Mittelstand. Da haben Europas Gesetzgeber in ziemlicher Geschwindigkeit das erste Element der Omnibus-Pakete verabschiedet, also dieses Gesetzes, das die Bürokratie senken soll. Davon soll insbesondere der Mittelstand profitieren. Man hat sich jetzt auf Änderungen geeinigt beim CO2-Grenzausgleich. Da gibt es einen neuen Schwellenwert. Wolf, wen betrifft das denn jetzt? Wer muss künftig keine CO2-Berichte mehr abgeben?
Kleine und mittlere Firmen, die pro Jahr weniger als 50 Tonnen bestimmter Waren wie Stahl, Zement oder Dünger aus dem Ausland in die EU bringen, sind jetzt befreit. Das betrifft rund 90% aller betroffenen Firmen. Nur größere Importeure müssen weiterhin regelmäßig Berichte über CO2-Emissionen einreichen. Für den Mittelstand ist das eine spürbare Entlastung, weniger Bürokratie, weniger Aufwand.
Was ist denn die ursprüngliche Intention dieses CO2-Grenzausgleichs? Warum hat man sich diesem Thema angenommen?
Die Regel soll verhindern, dass Firmen aus Ländern mit schwachen Umweltstandards einen Vorteil haben. Wenn sie klimaschädlich produzierte Waren in die EU verkaufen, müssen sie für den CO2-Ausstoß zahlen, so wie europäische Hersteller auch. Damit bleibt der Wettbewerb fair und die EU schützt ihre Klimaziele.
Jetzt kann man ja schon die Sorge haben, wenn 90% der ursprünglich betroffenen Unternehmen künftig befreit sind, ob das den Klimaschutz schwächt. Ist das so?
Nein, ganz im Gegenteil. Obwohl viele kleinere Firmen befreit werden, bleiben fast alle CO2-Emissionen erfasst. Laut EU-Kommission deckt die Regel weiterhin 99% der betroffenen Emissionen ab. Die großen Verschmutzer, also große Chemie-, Stahl- und Zementkonzerne, müssen weiter zahlen und berichten. So bleibt der Klimaschutz erhalten, aber der Verwaltungsaufwand sinkt deutlich.
Lass uns mal noch in die USA schauen. Da ist im laufenden Jahr das Emissionsvolumen von Green Bonds deutlich zurückgegangen. Wolf, was ist denn los? Warum wenden sich die US-Firmen vom Green Bond ab?
Viele Firmen und Banken haben Angst vor politischem Ärger. Seit Trump wieder Präsident ist, stehen grüne Finanzierungen, also auch Green Bonds, unter Druck. Republikanische Politiker und konservative Gruppen greifen Unternehmen an, die sich öffentlich für Umwelt und soziale Themen einsetzen. Deshalb wollen viele nicht mehr auffallen und verzichten lieber ganz auf grüne Anleihen.
Wie stark ist denn der Rückgang genau?
Sehr stark. Bis Ende Mai wurden in den USA nur noch rund 24 Milliarden Dollar an Green Bonds ausgegeben. Im Jahr davor waren es fast doppelt so viel. Der Markt ist auf dem niedrigsten Stand seit der Corona-Zeit. Viele große Banken und Investoren ziehen sich aus Umweltbündnissen zurück, aus Angst vor politischen Konsequenzen oder Geldverlust.
Das klingt ja alles recht dramatisch. Kann man denn schon absehen, was das für den Klimaschutz bedeutet?
Die Entwicklung in den USA ist ein schlechtes Zeichen. Aber sie stoppt den Fortschritt nicht. China und Europa machen weiter. Sie füllen die Lücke und treiben grüne Investitionen voran. Experten erwarten weltweit trotzdem ein Rekordjahr für grüne Anleihen, rund 620 Milliarden Dollar. Der US-Anteil daran wird aber kleiner. Und das zeigt, wie stark Politik Einfluss auf den Finanzmarkt haben kann.
Kommen wir nochmal zurück nach Deutschland und Europa. Hier hat der Bundesverband für strukturierte Wertpapiere, der BSW, seinen Nachhaltigkeitskodex überarbeitet, will damit einen neuen Branchenstandard schaffen und diese Überarbeitung tritt jetzt zum 1. Juli in Kraft. Und sie legt strengere Maßstäbe an für die ESG-Klassifizierung von strukturierten Produkten. Und Wolf, es wird auch künftig Finanzprodukte geben, die vom ESG-Label ausgeschlossen werden sollen. Welche sind es denn?
Richtig, einige Zertifikate können gar nicht grün werden. Produkte mit hohem Risiko, zum Beispiel Hebelprodukte oder solche, die auf fallende Kurse setzen, dürfen künftig nicht mehr als nachhaltig gelten. Der Verband BSW hat dafür einen neuen ESG-Kodex aufgestellt. So soll klar geregelt sein, was wirklich grün ist und was nicht. Kunden sollen nicht durch schöne Begriffe getäuscht werden.
Was fordert denn der Kodex dann konkret von den Anbietern?
Wer ein ESG-Produkt anbieten will, muss jetzt strengere Kriterien erfüllen, zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsrating durch eine anerkannte Agentur. Außerdem müssen bestimmte Kennzahlen offengelegt werden zu Umwelt, CO2 und sozialen Themen. Der Kodex richtet sich nach bestehenden EU-Vorgaben, geht aber in einigen Stellen sogar weiter.
Und was bringt das dann dem Anleger?
Mehr Sicherheit, wenn er in grüne Zertifikate investieren will. Viele Menschen wollen heute bewusst in nachhaltige Produkte investieren. Aber bisher war oft nicht klar, was wirklich grün ist. Der neue Kodex sorgt für mehr Durchblick. Produkte ohne ESG-Bezug sollen deutlich gekennzeichnet werden. So können Berater und Kunden schneller erkennen, ob ein Finanzprodukt wirklich zu ihren Werten passt.
Also eine Nachschärfung bei den Regelungen vom Bundesverband für strukturierte Wertpapiere. Am 1.7. tritt das in Kraft. Vielen Dank dir schon mal für den Überblick. Das war Wolf Brandes. Schön, dass du da warst.
Danke auch.
Und Ihnen darf ich noch mitgeben, dass das Deutsche Aktieninstitut am 1. Juli die Hybridkonferenz Nachhaltigkeit im Fokus veranstaltet von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr, entweder virtuell oder hier vor Ort in Frankfurt. Und wir hören uns wieder am 10. Juli, dann gibt es die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin genießen Sie die Sonne und machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.